Wissenschaft im Brennpunkt.
So, dann wollen wir mal gucken, die Jungs hier. Moin. Ja, das sind Seezungen. Ich vermute mal aus der Nordsee oder südlichen Nordsee.
Oder vor der südlichen Nordsee.
Bevor sie zu sehen sind, steigt schon der unverkennbare Geruch in die Nase. Unzählige gräulich-braune Plattfische liegen im Labor des Hamburger Thüneninstituts für Seefischerei auf dem Tisch. Drei Mitarbeiter stehen drumherum, schneiden, messen, wiegen. Sie führen eine Art Volkszählung durch. Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und Fortpflanzungsstadium werden ermittelt.
Daneben laufen natürlich Bestrebungen, auch Modelle zu verbessern, die mit weniger Daten auskommen, um wenigstens grob abschätzen zu können, wie viele Fische gibt es denn in den Regionen der Welt, wo wir solche genaueren Bestandsschätzungsmodelle nicht machen können.
Big Data, Big Fish. Kampf gegen die Überfischung. Von Thomas Schröder. Teil 2. Wie viele seid ihr?
Gut 90 Millionen Tonnen Fisch wurden zuletzt pro Jahr gefangen, sagt die Welternährungsorganisation FAO. Das sind rund 20 Kilogramm pro Kopf und doppelt so viel wie noch im Jahr 1972. Doch wenn wir so viel Fische fangen, wie viele bleiben eigentlich noch drin im Wasser? Und bekommen sie noch genügend Nachwuchs, um die hohen Fangzahlen aufrechtzuerhalten?
Die Fragestellung dieser Rekrutierung, also das heißt, wer überlebt eigentlich in welcher Menge, wurde 1914 das erste Mal systematisch angegangen von einem Norweger, Herrn Hjort. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, gut 100 Jahre später wissen wir es immer noch nicht.
Es ist 8 Uhr morgens. Ein leichter Wind legt den Greifswalder Bodden in kräuselige Wellen. Die Fischer von Lauterbach sind bereits zurück im Hafen und sortieren in der Morgensonne ihren Fang. Während sie ihren Ertrag in Kisten zählen, macht sich ein paar Meter weiter auf der Clupea eine kleine Crew ebenfalls bereit zur Inventur. Allerdings wollen die Wissenschaftler hier das erfassen, was die Fischer übrig lassen. Und sie zählen nicht die dicken Fische, sondern die kleinen Larven, den Fisch von morgen.
Andeck und schaubefrei.
Wir fahren jetzt zur ersten Station, dann setzen die Kollegen das Netz ins Wasser und dann setzen wir das Netz immer tiefer, ziehen es wieder hoch und dann wird unten das Netz geleert, geguckt, wie viele Heringslarven drin sind.
Nach einer genau festgelegten Schleppprozedur holt Crewmitglied Annemarie Jetter die beiden Netze wieder an Bord. Sie sehen aus wie Basketballkörbe mit langen Netzen, die spitz zulaufen und von einem kleinen Plastikbehälter abgeschlossen werden.
Da guckt man jetzt, was da so alles drin ist. Und das wird dann notiert, ne? Was man denn an Pflanzen drin hat, an Zooplankton, Fischlarven.
Das Ergebnis sieht unspektakulär aus. Ein paar Algen, jede Menge winziger Ruderflusskrebse, manchmal eine Feder oder ein Insekt. Doch Patrick Polte vom Rostocker Thüneninstitut für Ostseefischerei greift zielstrebig ein Seegras heraus und hält es ins Licht. Er hat den Frühjahrshering entdeckt. Wie kleine, durchsichtige Globuli kleben die Eier an dem Seegras.
Wenn man das mal unter das Mikroskop legt, kann man auch sehen, wie alt die ungefähr schon sind, die Eier. Ne?
Ja.
Also gestern haben wir es mal gemacht, da waren die meisten waren noch sehr frisch. Da sah man nur so ein bisschen Dotter. Und eins haben wir aber gesehen.
17 Minuten, 17.
Aber eins haben wir gesehen, da zappelte dann schon so ein Embryo drin. Wenn man die mit Licht anstrahlt, dann fangen die an zu zappeln.
Die Heringe kommen ab Februar in den Bodden. Und jedes Weibchen klebt um die 20.000 Eier vornehmlich auf Wasserpflanzen. Sobald die Wassertemperaturen hier steigen, schlüpfen die Larven zu Tausenden. Bei 40.000 gefangenen Larven in einer Probe liegt der Rekord. Damit macht es der Hering den Wissenschaftlern leicht. Während die meisten anderen Fische Millionen Eier freischwebend ins Wasser abgeben, klebt der Hering seine Eier fest. Auch die Larven bleiben in den ersten Tagen in ihren Aufzuchtgebieten.
Der Greifswalder Bodden wird so als eins der Haupt Laich- und Aufwuchsgebiete eingeschätzt, weil die Larvenproduktion aus diesem Gebiet immer sehr stark korreliert mit dem, was dann an einjährigen Jungfischen in der westlichen Ostsee im Herbst gefunden wird. Also hier beim Hering kann man also im Prinzip 3 Jahre vorher schon sagen, okay, die Produktion an Jungtieren ist gut oder schlecht und das wird in Zukunft in den Bestand reinwachsen.
Auf 140.000 Tonnen wurde der Heringsbestand in der westlichen Ostsee im Jahr 2016 geschätzt. Rechnet man diese Zahl in Fische um, wird es schwindelerregend. Selbst wenn das Höchstgewicht des Herings von 1 Kilogramm angesetzt wird, ergibt sich ein Bestand von 140 Millionen Heringen, allein in der westlichen Ostsee. Andererseits wurden hier aber zuletzt auch um die 40.000 Tonnen Hering jedes Jahr gefischt, also mehr als 1/4 des Bestandes entnommen. Weil die Art vergleichsweise schnell geschlechtsreif wird und viel Nachwuchs bekommt, gilt sie trotzdem als nachhaltig befischt.
Also der Hering generell, sollte man meinen, gehört auf jeden Fall mal zu den bestuntersuchten Fischen überhaupt. Der Hering wird schon seit Jahrhunderten durch den Menschen genutzt. Und viele grundlegende Konzepte in der Fischereiforschung sind anhand von Heringsforschung erstellt worden. Trotzdem ist es immer wieder interessant, wie viel man eigentlich nicht weiß.
Um eine Idee davon zu bekommen, was in den unendlichen Weiten der Meere vor sich geht, werden enorme Anstrengungen unternommen. Für die Erforschung der Heringslarven fährt die Klupea 36 Stationen im gesamten Bodden ab, jede Woche von März bis Juni. Mit der Auswertung der gesammelten Proben sind die Wissenschaftler ein volles Jahr beschäftigt. Daneben werden noch zahlreiche andere Forschungsfänge durchgeführt und mit Echoloten die halbe Ostsee vermessen. Ein Aufwand, den viele Länder mit reichen Fischgründen überhaupt nicht betreiben können. Gefischt wird dort natürlich trotzdem, auch mit EU-Booten, erklärt der Kieler Fischereiökonom Jörn Schmidt.
Die EU versucht ja immer zu gucken, ob die Fangflotten, die sie haben, auch international agieren können und versuchen dann Verträge abzuschließen mit Drittstaaten, von wo sie davon ausgehen, dass die heimische Flotte nicht in der Lage ist, die Fischproduktion alleine abzufangen und sozusagen die Überschussproduktion dann einzukaufen. Ein Problem dabei ist, dass die Bestandsuntersuchungen, die natürlich in Europa schon eine Herausforderung sind, natürlich in Westafrika noch eine größere Herausforderung sind, weil wir da noch viel weniger verlässliche Fangdaten haben und noch viel weniger fischereiunabhängige Surveys haben. Das heißt also, die tatsächlichen Bestandsgrößen sind mit einer sehr großen Unsicherheit nur festzustellen. Deswegen ist schon schwierig zu sagen, wie viel Überschussproduktion man tatsächlich hat.
In den letzten Jahren wurden neue Methoden entwickelt, um den Aufwand einzudämmen. Eine davon ist die sogenannte Umwelt-DNA, die nichts anderes benötigt als 1-2 Liter Meerwasser. Wie bei einer Spurensicherung werden dabei kleine Schüppchen und winzige Mengen von Schleim oder Kot analysiert, die alle Lebewesen in irgendeiner Form im Wasser hinterlassen, berichtet Philipp Thompson von der Universität Kopenhagen. Er hat diese Methode erstmals in der Tiefsee vor Westgrönland angewendet. Dort wurden mit Schleppnetzen Forschungsfänge in 1 Kilometer Tiefe durchgeführt und gleichzeitig Wasserproben genommen. Die analysierten Philipp Thompson und seine Kollegen im Labor.
Then we get a lot of sequences out. We get several million sequences out, and then it's a big bioinformatic puzzle.
Wir bekamen eine Menge Gensequenzen heraus. Viele Millionen. Das war am Ende ein großes biometrisches Puzzle. Wir mussten Fehler herausfiltern, Sequenzen, die nicht passten. Das war schon schwierig und wir sind dabei sehr sorgfältig vorgegangen. Das ist wie eine Spurensicherung im Ozean.
Am Ende stimmten die Ergebnisse der Wasseranalysen erstaunlich gut mit den Fängen aus den Schleppnetzen überein. Lediglich 2 von 30 Fischfamilien konnten bei der DNA-Analyse der Wasserproben nicht entdeckt werden. Dafür wurden 3 Arten gefunden, die wiederum nicht im Netz gelandet waren. Anhand des DNA-Materials ließ sich sogar etwas über die Menge des Fisches sagen.
Den Vergleich haben wir für die beiden häufigsten Arten, den Halibut und den Rotbarsch, gemacht. Und als wir die Ergebnisse auf eine Karte eingetragen haben, zeigte sich, dass dort, wo mit den Schleppnetzen viel gefangen worden war, auch besonders viel DNA-Material in den Proben war.
Noch können keine präzisen Angaben zu Bestandsgrößen gemacht werden, wohl aber grobe Abschätzungen. Und das Potenzial der Methode ist längst nicht ausgeschöpft, meint auch Rainer Fröse vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Ich könnte in Entwicklungsländern auch relativ einfach Wasserproben nehmen und dann sagen, okay, das sind eure Bestände, so viel ist von dem da, so viel ist von dem da. Zurzeit ist aber noch Zukunftsmusik. Wäre schön, wenn das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren verfügbar wäre. Eine hochinteressante Richtung.
Es tut sich einiges bei der Vermessung der Fischbestände. Auch bei vermeintlich alten Technologien wie dem Echolot. Mittlerweile gibt es ausgefeilte Methoden, mit denen Fischschwärme über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern erfasst werden können. Zudem werden auch optische Methoden entwickelt, erzählt der Leiter des Hamburger Thüneninstituts für Seefischerei, Gerd Kraus. Unter Wasser fernsehen.
Wir gucken im Nahfeld mit Stereokameras, welche Fische sind da, identifizieren sie vollautomatisch mit Software. Und das ist ganz vielversprechend. Das ist im Moment ein stationäres Gerät. Und das versuchen wir jetzt in Zukunft weiterzuentwickeln.
Irgendwann sollen die optischen mit akustischen Methoden gekoppelt werden. Vereinfacht ausgedrückt sagen die Kameras dann, welcher Fisch da ist, und die Echolote messen, wie viele es sind. Und das Ganze möglichst mobil.
Die Langzeitvision ist hier tatsächlich, autonome Gleiterflotten durch die Meere zu schicken, die also automatisch messen, wer dann da so rumschwimmt und wie viel von welcher Art im Meer sind, ohne dass wir sie wirklich fangen müssen und dafür natürlich dann auch töten müssen.
Der Status quo aber sieht noch anders aus.
Da sieht man, die sind schon aufgeschnitten, das heißt, da haben die Kollegen schon reingeguckt und bestimmt, ob das Männchen oder Weibchen sind, haben nachgeschaut, wie ist der Reifezustand. Da können wir also eine relativ gute Einschätzung darüber abgeben, wann die sich reproduzieren.
Im Hamburger Thüneninstitut für Seefischerei sind Seezungen angekommen, die von den Forschern genau vermessen werden. Ein Mitarbeiter des Instituts nimmt gerade ein feines Skalpell zur Hand und schneidet den Fischkopf auf, um einen der wichtigsten Datenschätze bei Fischen zu heben.
Dann hast du hier, sind hier so zwei Kapseln und da liegen die Gehörsteinchen drin. Das ist quasi das Gleichgewichtsorgan vom Fisch. Das sind die großen Otoliten, die wir hier nehmen. Also man kann hier auch schon ein paar Ringe sehen.
Die Ringe in den Otoliten, also den Gehörsteinchen, sind ähnlich aussagekräftig wie die Ringe beim Baum. In ihnen bilden sich die Fresspausen im Winter ab, sodass sich das Alter der Fische bestimmen lässt. Das wiederum ist für die Bestandsberechnung sehr wichtig. Denn was hier im Labor stattfindet, ist eine Art Zensus, der später dabei hilft, die Bevölkerungsprognose für Seezungen zu erstellen.
Wir gucken uns an, wie viele Fische einer bestimmten Altersklasse sind da, welcher Art sind sie da. Und dann über die Sterbe- und Nachwuchsraten berechnen, wie sich das in die Zukunft entwickelt wird. Das ist aber, wie gesagt, immer basierend auf sehr kleinen Stichproben, weil das Meer sehr groß und sehr weit ist. Insofern haben wir eine große Unsicherheit, die wir dann aber auch in unserer Empfehlung berücksichtigen müssen.
In der Regel produzieren Fischweibchen Millionen von Fischeiern. Nur ein kleiner Bruchteil davon überlebt. Denn der Erfolg des Nachwuchses ist abhängig von Temperatur und Nahrung, von Fressfeinden und Strömungen, kurz von vielerlei Faktoren, die sich nur schwer berechnen lassen. Im Gegensatz zu Heringseiern, die fest am Boden verklebt sind, schwimmen die meisten anderen Fischeier frei im Wasser herum. Und auch die Larven sind schwerer zu lokalisieren, sodass den Forschern im ohnehin sehr kleinteiligen Puzzlespiel gleich mehrere Teile fehlen. Den Zustand der Bestände zu beschreiben, ist schon schwierig genug. Noch unübersichtlicher aber wird es, wenn es um die Zukunft geht. Wie viele Fische werden im nächsten Jahr im Wasser sein? Immer wieder wird die sorgfältig errechnete Prognose von der Realität überholt. So etwa im letzten Jahr beim Dorsch.
Westlicher Dorsch vor dem Zusammenbruch.
Dorsch in Not.
Schlechter Bestand in der Ostsee.
Bedroht neue Fangquote, Existenz der Ostseefischer?
EU legt Hobbyangler an die Leine.
EU senkt Fangquote für den Dorsch.
Dorschfangquote, das ist eine Vollkatastrophe.
Das ist eine Vollkatastrophe.
Überfischung. Mit speziellen Netzen den Dorsch retten.
Den Dorsch retten auf Kosten der Fischer?
Auszeit für Dorsche.
Da haben wir auch eine Situation, dass der Bestand in keinem guten Zustand ist. Es ist auch so ein klassischer Missbestand, der sich zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil hin und her bewegt. Gleichzeitig haben wir ein Problem, aufgrund dieser Vermischung mit anderen Beständen vernünftig zu bestimmen, wie alt er eigentlich wird, weil wir unterschiedliche Wachstumsraten zwischen den verschiedenen Beständen haben. Und am Ende des Tages mussten wir einfach aus wissenschaftlicher Sicht anerkennen, dass wir nicht in der Lage waren, eine vernünftige Prognose für diesen Bestand abzugeben. Deshalb kam dann der Internationale Rat für Meeresforschung am Ende mit einer sehr, sehr vorsichtigen Fangempfehlung, nämlich dem Einstellen der Fangtätigkeiten.
Tatsächlich war der Zusammenbruch des Dorschbestandes über die Jahre hinweg absehbar. Ein gesunder Bestand, meint Rainer Fröse vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, kann den ein oder anderen schlechten Nachwuchsjahrgang verkraften. Der Fischereibiologe zeigt auf ein Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein ganzer Nachwuchsjahrgang beim Dorsch ausfallen könnte. Seit 2009 habe diese Wahrscheinlichkeit aufgrund der kleinen Bestandsgröße bei 70% gelegen, erklärt er.
Man sieht die starken Schwankungen in der Rekrutierung, die sind normal. Wenn der Bestand groß ist und genügend Nachwuchs da ist, machen die Schwankungen nichts. Aber wenn der Nachwuchs gering ist, sind die gleichen Schwankungen, dann kann das auf Null gehen. Deshalb also darf man eigentlich den Bestand nicht unter diese rote Linie fallen lassen. Da war aber die ganze Zeit die Frage, ist jetzt warum?
Auf diese Frage gibt es gleich mehrere Antworten. Und sie zeigen exemplarisch, was schiefläuft im Fischereimanagement. Zum einen werden die Fangzahlen teilweise nicht richtig erfasst. Freizeitfischer auf sogenannten Angelkuttern müssen sich an keine Quote halten. Sie holten Schätzungen zufolge aber zuletzt fast genauso viel Dorsch aus der Ostsee wie kommerzielle Fischer. Ein Problem, das es weltweit gibt. Ob es nun die vielen kleinen Fischerboote in Entwicklungsländern sind oder private Angler in Industrienationen. Noch entscheidender aber ist, dass wissenschaftliche Fangempfehlungen oft nicht berücksichtigt wurden. Beim Dorsch wurden sie vom EU-Ministerrat Jahr für Jahr weit überschritten. Und das, obwohl die Fischer die erlaubte Menge an Dorschen in der Ostsee schon gar nicht mehr fanden.
Hier wurden 20.000 Tonnen erlaubt und nur 13.000 Tonnen konnten die Fischer überhaupt fangen. Und es ist nicht so, dass die aufgehört hätten und da waren noch Fische. Im Grunde ist es das ultimative Versagen des Fischereimanagements. Und man müsste eigentlich das Geld zurückverlangen, das dafür Management ausgegeben worden ist. Die Fische in europäischen Gewässern gehören den europäischen Bürgern. Nicht dem Minister, nicht den Fischern, den Bürgern. Und die Bürger haben quasi der Politik anvertraut, mit diesem öffentlichen Gut verantwortungsvoll umzugehen und zu sehen, dass es erhalten bleibt, dass es vernünftige Rendite abwirft.
Eigentlich müsste eine gute Rendite im Sinne aller sein. Allein in Europa, so ergab eine Studie, könnte doppelt so viel Fisch gefangen werden, wenn die Bestände in einem besseren Zustand wären. Tatsächlich sind die Fronten zwischen Fischern und Wissenschaftlern zumeist verhärtet. Man redet mehr über denn miteinander. Und das ist eigentlich schade, meint der Kieler Fischereibiologe Jörn Schmidt.
Für den östlichen Ostseedorsch war es ja so, dass man gesagt hat, oh ja, wir haben irgendwelche Veränderungen in der Umwelt, die dazu führen, dass die Fische kleiner geblieben sind. Und die Fischer gesagt haben, naja, wir haben das schon seit 2007 beobachtet, aber das hat sich eigentlich erst so 2010, 11, 12 so tatsächlich auch in den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen dann gezeigt. Das heißt also, wenn man da einen Informationsfluss schon früher gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich schon früher irgendwie auch die Modelle anpassen können.
Die Umweltveränderungen sind eine weitere Variable in den Modellen der Fischereiwissenschaftler, die sich nur schwer fassen lässt. Selbst beim nachhaltig gemanagten Heringsbestand der Ostsee machen sich Wissenschaftler Sorgen, weil die Menge der Larven seit einigen Jahren zurückgeht. Sie vermuten den hohen Nährstoffeintrag der Klimaänderungen als Ursache. Weltweit gibt es immer mehr Beispiele für einen massiven Einfluss des Klimawandels auf Fischbestände. Richard Spinrad, leitender Wissenschaftler der amerikanischen Wetter- und Ozeanbehörde NOAA.
There is a lot of change going on. So, for example,
es ist sehr viel im Wandel. Was zum Beispiel bisher der Alaska-Seelachs war, ist jetzt der russische Seelachs, weil die Fischbestände aufgrund des Klimawandels woanders hinwandern, meistens nach Norden. Viele dieser Bestände ziehen 3 bis 4 Kilometer pro Jahrzehnt. Das hat sehr große Auswirkungen. Die Fische kümmern sich nicht um Grenzen, aber wir tun es. Und deswegen müssen wir gut verstehen, wohin sie gehen. Und, was noch wichtiger ist, können wir eine Methode entwickeln, mit der sich diese Wanderungen vorhersagen lassen?
Die Umwelt-DNA wäre eine solche Methode. Ihre Prognosen zum Einfluss des Klimawandels auf Fischbestände sind bisher eher allgemeiner Natur. So wie die von Spinrads Kollegen Charles Stock. Er beschäftigte sich unlängst mit der Frage, ob der Klimawandel die Größe der Fischbestände verändern wird. Bisher hatte man angenommen, dass die unterste Stufe des marinen Nahrungsnetzes, das Phytoplankton, durch die Erwärmung um etwa 10% zurückgeht und auch die Fischbestände in dieser Größenordnung schrumpfen würden. Doch Charles Dock kam zu einem anderen Ergebnis.
Dieser Rückgang überträgt sich nicht eins zu eins auf die Fischerträge, sondern verstärkt sich aufgrund von Änderungen im Nahrungsnetz. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass sich die Fangmengen nur um 10%, sondern in einigen Regionen eher um 25-50% verringern werden.
Bisher sind in der Fischereiwissenschaft vor allem die forschungsaufwendigen Methoden vorangetrieben worden, die sich viele Länder nicht leisten können oder wollen. Dass sich aber auch mit nur wenigen Daten schon ganz passable Aussagen über die Fischbestände machen lassen, wollen Kieler Forscher jetzt zeigen. Sie verwenden bereits verfügbare Daten über Fangmengen und deren Entwicklung und fügen sie in neue, komplexere Modelle. Rainer Fröse.
Unsere Methode benutzt zwei Parameter. Es ist zum einen die Größe, die der Bestand haben würde, wenn er gar nicht befischt wird. Und zum anderen die Produktivität des Bestandes. Die Produktivität können wir abschätzen aus der Lebensstrategie, in welchem Alter sie geschlechtsreif werden, wie viele Nachkommen sie erzeugen. Also Haifische haben oft nur 1, 2, 3, 4, 5 Junge pro Jahr. Kabeljau, Hering, Scholle haben Tausende pro Weibchen. Wenn man diese Zahlen kennt, also die Produktivität der Art und die Fänge, dann kann man quasi ausrechnen, wie viele Fische im Wasser sein müssen, um diese Fänge Jahr für Jahr produzieren zu können.
Nicht neue Daten zu erheben ist also das Ziel, sondern bestehende besser zu nutzen und besser zu modellieren.
Und das machen wir mit einer Zufallsmethode, die im Grunde für diese beiden Parameter 1 Million mögliche Werte annimmt und die alle durchrechnet. Und das gibt dann einen sozusagen Mittelwert. Und der ist sehr realistisch, der ist sehr ähnlich, als wenn man also noch viel mehr Daten über diesen Bestand hätte.
Eine Methode, die schon bei einigen Ländern und Entwicklungsorganisationen Interesse geweckt hat. Denn sie macht vieles leichter.
Traditionelle Bestandsabschätzungen brauchen Alterslesungen. Da werden also die Gehörsteinchen der Fische ausgelesen, und zwar Tausende. Und sie brauchen die kommerziellen Fangdaten und sie brauchen auch noch Forschungsfangdaten. Das ist ein ziemlich hoher Aufwand.
Ein Aufwand, den viele Länder sich nicht leisten können oder wollen. Zumal viele Entwicklungsländer an der Küste ohnehin mit einem weiteren Problem zu kämpfen haben, das sich gar nicht mit offiziellen Daten beschreiben lässt. Die illegale Fischerei. Sie macht Studien zufolge in einigen Regionen vor Westafrika bis zu 40% der gefangenen Menge aus. Hier die Kontrollen zu verschärfen, ist dringlicher als Forschungsschiffe zu bezahlen. Allerdings landen auch in Europa längst nicht alle gefangenen Fische in der Statistik. Neben der illegalen Fischerei, die hier vergleichsweise unbedeutend ist, geht vieles auch ganz legal wieder über Bord. Sogenannter unerwünschter Beifang macht weltweiten Schätzungen zufolge 8-25% der Gesamtfangmenge aus. Bei der Garnelenfischerei kommen auf 1 Kilogramm Schrimps sogar 8-9 Kilogramm Beifang. Fischereiökonom Martin Quaas.
Ja, also was ökonomisch wichtig ist, ist, dass man die Fangmengen reguliert. Nicht so entscheidend ist, dass man effektive Beschränkungen auf die Anlandungen hat. Denn das, was letztlich ja zur Überfischung führt, ist, wie viel gefangen wird und nicht, wie viel dann tatsächlich angelandet und von Menschen gegessen wird.
Die EU hat 2014 für ihre Gewässer endlich ein Rückwurfverbot beschlossen, das nun schrittweise umgesetzt werden soll. Es schreibt vor, dass alles, was gefangen wird, auch angelandet werden muss. Damit soll nicht nur eine Verschwendung von Ressourcen beendet werden, es hilft auch dem Fischereimanagement. Erstmals werden Wissenschaftler zuverlässige Daten haben, was tatsächlich aus den Meeren geholt wurde. Ob daraus dann tatsächlich Managementpläne entstehen, die auch eingehalten werden, steht auf einem anderen Blatt.
Wir machen hier im Hause gerade eine Untersuchung des Zustandes der europäischen Fischbestände im Mittelmeer, Schwarzes Meer und Nordostatlantik. Das sind ungefähr 400 Bestände. Und es gibt so volle Bestandserfassung für nur etwa 60, 70, also relativ wenig. Und für die anderen gibt es nur so grobe Schätzungen. Aber für viele weiß man nichts. Aber das Erschreckende und das sehr Traurige bei unserer Analyse ist auch, dass wir sehr viele Bestände finden, die überfischt worden sind, zusammengebrochen sind und sich nie wieder erholt haben. Und die quasi aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden sind.
Lediglich 12% der Bestände, so das Ergebnis von Rainer Fröse und seinen Kollegen, erfüllen die Vorgaben der gemeinsamen EU-Fischereipolitik. Die Lösung klingt dabei so einfach. Es gibt neue Techniken, unzählige Daten zu Fischbeständen und Fischereitätigkeiten. Und es gibt viele neue Methoden, um fehlende Daten schnell zu ergänzen. Würden sie genutzt, um Bestandsgrößen genau zu bestimmen, vernünftige Fangquoten festzulegen und vor allem deren Einhaltung auch zu kontrollieren, könnten im Jahr 2050 doppelt so viele Fische in den Meeren leben wie heute. So eine weitere Aussage der Kieler Studie.
Man kann von den meisten Fischbeständen so etwa 20% pro Jahr entnehmen, nachhaltig, langfristig. Aber die 80% muss man im Wasser lassen. Und die Fischer können natürlich diese Fische sehen und fangen und müssen verstehen, dass das aber nicht passieren darf, sonst gibt es in Zukunft keine Fische mehr. Also ein schwieriges Managementproblem, quasi an einem gedeckten Tisch darf man nur die Hälfte essen oder nur ein Fünftel essen, der Rest soll stehen bleiben, das fällt Menschen durchaus schwer.
Sehr schwer. Einer Studie zufolge, die Anfang des Jahres im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde, sinken die weltweiten Fangzahlen seit 1996. Und das, obwohl moderne Echolote und ausgefeiltere Fangmethoden dafür sorgen, dass die Fischer ihre Beute auch noch in den letzten Refugien aufspüren können. Das, so prognostiziert es das UN-Umweltprogramm UNEP, wird aber schlimmstenfalls im Jahr 2050 vorbei sein. Denn dann würden die Fischbestände so klein sein, dass sich weltweit keine kommerzielle Fischerei mehr lohne.
Big Data, Big Fish. Teil 2. Wie viele seid ihr? Von Thomas Schröder. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Maximilian Held und Marius Gavrilis. Ton Bernd Friebel. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2017.